Es ist gerade die Frage gekommen, ist das heutige Israel eigentlich schon in der Größe, wie Gott es dem Volk Israel verheißen hat? Haben sie also eigentlich schon ihre vollen Besitzansprüche, wie es Gott ihnen gegeben hat, bekommen? Nein, bei weitem nicht. Wenn wir zurückschauen auf dieses Mandat, das die Briten hatten, dann würde das in etwa dem entsprechen, was Gott dem Abraham schon verheißen hat, dass ihnen dieses Land gehören wird. In 1. Mose Kapitel 15, Vers 18, dort heißt es, an dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an, bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kananiter, die Girgasiter und die Jebusiter. Alle diese, den Tilsiter auch dazu, ja? Die alle zusammen hat Gott eigentlich dem Abraham verheißen. Und das würde in etwa diesem Gebiet hier entsprechen. Und wenn wir aber schauen, sie haben bis jetzt nur etwa 12% von dem gesamten Gebiet bekommen. Das heißt, die Zukunft wird noch zeigen und es wird noch interessant werden in der Endzeit, wie sich dieses Land dann, ja, wie groß dieses Land werden wird. Ob es in friedlicher Form oder ob es mit kriegerischer Form sein wird, wir wissen es nicht. Es kann auch sein, dass alle diese islamischen Länder sich bekehren und alle zu Gläubigen werden. Wer weiß, vielleicht erkennen die Moslems auch, dass Jesus ihr Messias ist, aber wir wissen es nicht. Es ist möglich, ja. Bitte?
Ich habe gerade gestern mir die Suren herausgesucht.
Ja, liest du die Suren auch?
Ja, das ist wirklich. Die über Jesus reden. Das ist ganz interessant.
Ja. Aha. Ja, wir wollen uns nicht über den Koran jetzt auslassen. Schön, wenn es drinnen steht, ich freue mich, aber ich weiß es nicht. Ich habe den Koran noch nie wirklich so intensiv studiert, nur ganz wenige Abschnitte daraus. Gut, wir kommen zur letzten und vielleicht für uns zur interessantesten Frage. Leben wir in dieser Endzeit? Leben wir in der Endzeit? Nun, dazu müssen wir, bevor wir das so eindeutig beantworten, einmal fragen, was meint die Bibel mit Endzeit? Denn hier gibt es unterschiedliche Ausdrucksweisen in der Bibel. Beginnen wir vielleicht mit der bekanntesten Stelle, die uns aus dem Neuen Testament bekannt ist, aus Matthäus 24, Vers 3. Ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben. Dort fragen die Jünger Jesu, was wird das Zeichen für dein Kommen und für das Ende der Welt sein? Was wird das Zeichen für dein Kommen und das Ende der Welt sein? Also hier sprechen die Jünger einen ganz konkreten Zeitpunkt an, nämlich die Wiederkunft Jesu. Ja? Im Griechischen steht hier dieses Wort Syntheleias toi aionon. Oder Aionos. Syntheleion Aionos bedeutet so viel wie die Vollendung, die Erfüllung. Die Erfüllung, Vollendung des Aionon ist das Zeitalter, des Zeitalters. Also wirklich die Erfüllung aller von Gott vorgegebenen Verheißungen. Die Bibel kennt verschiedene Bezeichnungen für diesen besonderen Zeitpunkt in der Heilsgeschichte. Sie spricht vom großen Tag des Herrn. Sie spricht vom jüngsten Tag, es heißt auch der Tag des Gerichts. Jedenfalls die Vollendung des Zeitalters, das ist ein ganz bestimmter Zeitpunkt in der Geschichte, nämlich das zweite Kommen Jesu. Das müssen wir mal festhalten. Aber die Zeit vor dem zweiten Kommen, vor dem Kommen Jesu, nennt die Bibel die Endzeit. Und diese Endzeit, die zieht sich eigentlich schon über sehr lange hin. Eigentlich zieht sie sich seit der Kreuzigung Jesu hin. Dort beginnt es bereits. Ja? Paulus spricht in 1. Korinther 10, 11 vom Ende der Zeiten. Und er meint damit diese Jahre bis zur Wiederkunft Jesu. In 2. Timotheus spricht er von den letzten Tagen. Da ist das griechische Eschateis, davon kommt die Eschatologie, also die Lehre von der Endzeit kommt da drin vor. Die letzten Tage. Johannes spricht im 1. Johannesbrief sogar von der letzten Stunde. Aber er spricht auch von einem Zeitraum, die vor diesem Augenblick der Wiederkunft Jesu spricht. Ja? Petrus schreibt in 1. Petrus, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Wir müssen also ganz genau unterscheiden zwischen am Ende der Zeiten und dem Ende der Zeiten. Am Ende der Zeiten, es ist ein langer Zeitraum bis zu einem bestimmten Punkt. Aber das Ende der Zeiten, das ist der Moment, wo Jesus wiederkommt. Und die Frage ist jetzt, leben wir in diesen Zeiten vor der Wiederkunft Jesu? Natürlich leben wir in diesen Zeiten. Die Frage ist nur, an welchem zeitlichen Punkt stehen wir in dieser Zeit bis zur Wiederkunft Jesu? Das ist ja die für uns entscheidende Frage. Denn die Leute, die vor 900 Jahren gelebt haben oder vor 1000 Jahren gelebt haben, die hatten eine andere Erwartung oder hatten noch einen anderen Zeitraum vor sich, als wir vor uns haben. In dieser Zeit haben sich nämlich sehr viele Dinge ereignet, die zum Teil in der Bibel vorgegeben sind als Erfüllung bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommen wird. Und um diese Vorzeichen geht's. Nun, auch die kennen wir. Jesus in Matthäus 24 schreibt ja davon, dass es Kriege und Aufstände geben wird, Naturkatastrophen, Hungersnöte, falsche Propheten werden auftreten, Männer, die sich als Messias ausgeben und Menschen verführen. Also davon spricht Jesus und sagt, das sind Zeichen dieser Endzeit. Aber da können wir natürlich sagen, naja, die hat's ja immer gegeben. Naturkatastrophen hat es schon immer gegeben. Das ist nichts Neues. Auch Hungersnöte hat es in der Geschichte seit mehreren tausend Jahren immer wieder gegeben in unserer Geschichte in Europa. Das ist nichts Neues. Wir müssen also noch präziser werden und schauen, sagt uns die Bibel noch andere Zeichen voraus, die erfüllt werden müssen oder vielleicht schon erfüllt sind in unserer Zeit. Und da ist die erste, und da möchte ich auf eine Stelle mit euch betrachten, aus Lukas 21, Vers 5. Lukas 21, Vers 5, dort steht, ja, ihr könnt sie aufschlagen, wir werden jetzt ein bisschen länger dort mit diesem Abschnitt verbleiben. Dort steht, und als einige über den Tempel sagten, er sei mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt, sagte er, nämlich Jesus, es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht zerbrochen werden wird. Nun, vergesst man nicht, dass Jesus zu einer Zeit lebte, wo der Tempel noch stand. Ja? Jesus lebte zu einer Zeit, wo der Tempel noch stand. Erst 40 Jahre später, im Jahr 70, das haben wir ja schon gesprochen, wurde der Tempel zerstört unter der römischen Herrschaft. Jerusalem war also noch eine heile, intakte Stadt. Und der Tempel stand noch. Und Jesus sagte, aber dieser Tempel wird zerstört werden. Und etwas 40 Jahre später ist es ja auch tatsächlich so passiert. Übrigens hat ja auch Daniel das in der Prophezeiung schon 500 Jahre vorher gesagt, der Tempel, das Heiligtum wird zerstört werden. Aber noch eine zweite und viel noch interessantere Ankündigung macht Jesus auch in Lukas 21, im gleichen Kapitel, die Verse 20 bis 24. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann sollt ihr erkennen, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Diese Stelle wird fälschlicherweise sehr oft auf die zukünftige Zeit gesagt. Aber Jesus hat sie eigentlich mit in Bezug auf seine Zeit ausgesagt. Und er meint damit auch die Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahr 137 nach Christus. Denn Der zweite Teil, Vers 24, dort wird es viel präziser. Und sie werden, die Leute werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und als Gefangene zu allen Völkern verschleppt werden. Nun, das ist ja passiert, das wissen wir, die sind ja zerstreut gewesen bis 1948 oder 1800, je nachdem, welche Jahreszeit sie nehmen, wo sie wieder gesammelt wurden, waren sie verschleppt und zerstreut und Jerusalem wird von den Völkern zertreten werden. Wie lange? Bis die Zeiten der Völker erfüllt ist. Und das ist interessant, denn Jerusalem steht heute. Was auch immer das bedeutet, die Zeiten der Völker erfüllt sind. Wir haben es hier mit einer erfüllten Prophetie zu tun. Jerusalem gibt es wieder. Jesus hat gesagt, es wird zerstört werden und erst am Ende der Zeiten wird Jerusalem wieder stehen. Und das haben wir heute, das haben wir heute für uns. Ich denke, das ist wieder das, was wir vorher schon gesagt haben. In Gottes Terminkalender, da gibt es ganz bestimmte rot markierte Punkte, so wie wir das in unseren Kalendern machen, hat Gott das auch, wo etwas passieren soll. Und das ist eins von diesen Beschlüssen, von eins von diesen Ereignissen, die Gott in seinem Terminkalender versehen hat. Es wird so sein. Daniel sagt ja in Daniel 9,26, es wird bis zum Ende Krieg geben, Verwüstung, die längst beschlossen ist. Also auch wieder dieses, es ist schon beschlossen. Gott hat das alles schon beschlossen. Wir finden sehr oft diese Phrase in der Bibel, diese Zusage, wenn die Zeit erfüllt ist. Denken wir nur an Paulus in Galater. In Galater 4, Vers 4, glaube ich, oder 5, wo er sagt, als die Zeit erfüllt wurde, oder als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das Kommen Jesu war nicht ein zufälliger Zeitpunkt, sondern ein ganz genau von Gott bestimmter Zeitpunkt, als die Zeit erfüllt war. Also, wenn es euch nicht fasziniert, mich fasziniert so etwas. Ja? Es ist einfach erstaunlich, wie Gott in der Geschichte der Menschheit seine Hände voll drinnen hat. Ja? Nichts ist dem Zufall überlassen. Und ich finde das so unglaublich beruhigend. Ja? Wir brauchen keine Angst zu haben. Denn was kommen wird, wird kommen, weil es schon längst beschlossen ist. Gott weiß es. Und Gott lässt es nicht zu, dass irgendetwas passiert, was nicht in seinem Willen ist. Sonst wäre er nicht der souveräne, allmächtige Gott. Amen? Amen. So, also einige Ereignisse, die vor der Wiederkunft Jesu kommen sollten, geschehen sind, die sind bereits hinter uns. Aber es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe, die vor uns liegen. Und da müssen wir jetzt wieder zurückgehen zu Daniel. Zu diesem Abschnitt, den wir schon einige Male heute Vormittag gehabt haben, in Daniel Kapitel 9. Denn wir haben da noch einen Vers nicht betrachtet. Und der ist noch für uns ganz, ganz wesentlich. Wenn ihr das Alte Testament habt, dann würde ich euch jetzt wirklich bitten, dass ihr diese Stelle nochmal aufschlagt. Daniel 9. Daniel 9. In Daniel 9 steht nämlich, zuerst einmal, noch einmal Vers 24. 70 Wochen haben wir gehört. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. 70 Wochen. Dann haben wir eine nächste Zahl gehabt, das waren 7 Wochen. Ja? In Vers 25. 7 Wochen, ein Fürst wird kommen, und er wird, bis ein Gesalbter kommen wird. Und dann haben wir noch eine zweite Zahl, 62 Wochen. So, 7 Wochen und 62 Wochen. Wenn wir 7 und 62 zusammenzählen, dann haben wir 69 Wochen. Aber in Vers 24 steht 70 Wochen. Das heißt, es fehlt eine Woche. Es fehlt noch eine Woche irgendwo. Und um diese Woche geht es jetzt. Diese Woche ist eine ganz entscheidende Woche, die offensichtlich noch vor uns liegt, die noch nicht erfüllt ist. Und mit dieser einen Woche, da wollen wir uns jetzt noch ganz kurz beschäftigen damit. Ist das, habt ihr das verstanden? Ja? Zuerst 70 Wochen, dann spricht er von 7 Wochen, da haben wir gesagt, dann wird dieser Gesalbte kommen, wir wissen nicht, wer das war, aber ist nicht egal, 7 Wochen, 62 Wochen wird die Stadt wieder aufgebaut sein, wenn auch unter schwierigen Umständen, 7 und 62 sind 69, und wo ist die 70. Woche? Wo ist diese ominöse, geheimnisvolle 70. Woche, von der wir nicht wissen? Und jetzt in Kapitel 9, Vers 27, heißt es plötzlich, er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. So, da haben wir jetzt diese 70. Woche plötzlich. Allerdings mit einigen Fragen verbunden. Erstens einmal, die Frage ist, wer ist dieser Er? Was ist das für ein Bund, den er schwer machen wird, eine Woche lang? Und dann, wenn wir weiterlesen, und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, haben wir wieder dieses beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. So, jetzt versuchen wir dieses Paket ein bisschen aufzuknüpfen. Ja? Ich hoffe, ihr seid noch munter genug um diese Zeit. Zuerst einmal, dieses R lassen wir jetzt einmal weg, wer dieser R ist. Da kommen wir gleich dazu. Der Bund. Was könnte das für ein Bund sein, den das Volk Israel, denn es geht ja um das Volk Israel, mit Gott schließt? Nun, in Jeremia 31, 31 haben wir folgende Erklärung dafür. Siehe, es kommt die Zeit, also auch Zukunft. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen. Einen Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, werde ich mein Gesetz in ihr Herz geben. Gott hat Mose das Gesetz auf Steintafeln gegeben. Und diese Steintafeln waren das Gesetz, das sie nicht halten konnten, weil es einfach unmöglich war. Aber jetzt wird gesagt, dass Gott dem Volk Israel dieses Gebot, seine Gebote, diesen Bund in ihr Herz geben wird, in ihr Herz schreiben wird. Das heißt, es wird nicht mehr sozusagen ein Befehl sein, den sie unter Mühen und unter Anstrengung befolgen müssen, sondern es wird aus ihnen heraus von selbst kommen. So wie Jesus ja uns sagt, dass dieses neue Leben in unser Herz geschrieben ist, dieses neue Gebot, durch den Heiligen Geist. Wir leben ja nicht mehr nach Geboten, nach Steintafeln, sondern wir leben nach dem, was Gott uns ins Herz gibt. Wir werden geleitet vom Heiligen Geist. Und ich behaupte aus diesem Vers heraus, dass Israel, es wird eine Zeit kommen, wo Israel vom Heiligen Geist durchdrungen wird. Die Herzen der Juden, der Heilige Geist wird in die Herzen der Juden ausgegossen werden und Israel wird ein zweites Pfingsten erleben. Davon bin ich überzeugt, dass das aus diesem Vers rauskommen wird. Eines Tages wird Israel, und das passt ja mit dem überein, was auch Paulus sagt, dass dann einmal das Volk Israel, dass diese Verstockung aufhören wird und dass sie sich wieder zu Gott wenden werden. Hans?
Ich habe noch eine Frage. Die letzte Woche, die 7 Jahre, könnte das auch nicht die Regierungszeit des Antichristen sein?
Er regiert ja insgesamt 7 Jahre.
Ja, warte. Wir haben ja noch nicht beantwortet, wer dieser AR ist. Wir sind ja noch nicht so weit. Du bist einen Schritt voraus. Ja, okay. Ja, aber gute Frage. Ja. Aber mal, halt mal das einmal fest. Dieser Bund wird ein neuer Bund sein, den Gott mit dem Volk Israel schließen wird am Ende der Tage. Das wird ein ganz, ja, es wird eine ganz, es wird so ähnlich sein, wie Gott mit uns einen Bund geschlossen hat durch den Heiligen Geist. Es wird ein zweites Pfingsten geben für die Juden, ganz speziell. Ich finde das großartig. Und ja, na klarerweise, ja, aber das wird kommen. Wenn es heißt, es wird in ihr Herz gegeben, dann werden sie plötzlich aha sagen. Das waren wir bis jetzt, waren wir blind. Wir waren verstockt. Dieses Wort verstockt heißt ja Zugnagel, ne? Und jetzt auf einmal stehen die Augen offen. Herr, das war wirklich der Messias, den wir gekreuzigt haben. Wir wenden uns dem wieder zu. Wir kommen wieder zu ihm. Wir wollen wieder zu ihm kommen. Ja, es wird von einem Überrest die Rede. Das heißt, nicht alle werden es sein. Genauso wie es nicht alle Heiden sein werden. Wir dürfen nicht in den Fehler verfallen, dass wir sozusagen eine Universalerlösung erleben werden eines Tages, wo alle Menschen so quer durch die Bank von Gott sowieso. Es gibt auch solche Lehren, gibt es, die sagen, am Ende werden alle Menschen gerettet. Gott ist ein Gott der Liebe und er kann niemanden verurteilen. Ja? Ich kannte einen lieben Freund, mit dem ich sehr viel gestritten habe in liebeweiser Weise, weil der gemeint hat, am Ende wird Gott alle Menschen, sonst wäre er nicht der Gott der Liebe. Nein, das stimmt nicht. Gott, es wird ein Gericht geben, auch über die, die ihn nicht annehmen. Und das wird es auch bei den Israeliten geben, bei den Juden geben. Übrigens, das Wort Israel oder Juden, da wurde ich letztens beim Hauskreis von jemandem korrigiert, der gesagt, warum redest du mehr von den Israeliten? Die gibt's ja nicht mehr. Israel ist ja weg. Ja, du müsstest eigentlich sagen, es gibt nur mehr die Juden. Nun, ich habe gesagt, eigentlich die Bibel spricht immer von den Israeliten und meint damit diesen Sammelbegriff, weil es ja heißt, die werden wieder zusammengeführt werden. Juda und Israel wird wieder ein Volk sein. Ja? So, Prophezeiung aus Hesekiel. So spricht Gott der Herr, Hesekiel 37, 21. Ich will die Israeliten herausholen aus den Heiden, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen. Erfüllt, können wir schon abstreichen, ist erfüllt. Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie halten und mehren und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Zuerst einmal der Ausdruck Knecht David. Da ist natürlich nicht der König David damit gemeint, nur der ist ja schon längst tot, sondern mit Knecht David ist Jesus gemeint. Aus der Linie David kommt ja der Messias, ist er ja gekommen. Jesus ist ja aus der Linie Davids gekommen. Ja? Das heißt, Alexandra. Wir sind noch mittendrin, ja. Aber zumindest den Staat gibt's und sie sind gesammelt. Sie sind noch im Prozess. Es wäre noch, ja, es sind noch richtig, vollkommen richtig. Es ist noch nicht vollkommen erledigt, das stimmt schon, ja. Aber sie sind bereits in ihrem Land wieder und werden kommen. Aber es wird nicht nur ein zweites Pfingsten geben, sondern der Knecht David, also Jesus, wird auch für sie der von Gott gesandte Messias oder Maschiach, wie es auf Hebräisch heißt, für sie sein. Sie werden ihn anerkennen. Sie werden nicht mehr auf ihn warten. Das sind also zwei Ereignisse, die noch vor uns liegen und auf die wir noch warten können. Und das Wichtige ist, für immer. Mein Heiligtum für immer. Merken wir uns das, da kommen wir gleich noch dazu. Mit dem mein Heiligtum. Auch das hat noch eine Bedeutung. Ich möchte nur vorher noch eine andere Stelle euch zeigen aus Römer 11, wo Paulus davon spricht und sagt, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Die Verstockung, die einen Teil Israels getroffen hat, dauert so lange, bis die volle Zahl der Heiden zum Heil gelangt ist. Das haben wir schon gelesen heute. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakob abwenden wird. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also noch einmal, auch Paulus betont und unterstreicht diesen Moment, diese Zeit, wo Israel Jesus als den Messias annehmen wird. Nun, einen Teil davon hat sich auch schon erfüllt. Es gibt schon sehr viele messianische Christen. Es gibt schon sehr viele. Wir sehen also, wie die Erfüllung so Schritt für Schritt weitergeht. Ja, es ist einfach faszinierend, wie das kommen wird. Auch das hat Gott schon lange vorher im Alten Testament prophezeit in Hosea 3,4. Denn lange werden die Israeliten ohne König und ohne Obere bleiben, ohne Opfer, ohne Steinmale, ohne Ephod und ohne Hausgott. Danach werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in der letzten Zeit. In der letzten Zeit. Noch hat sich's nicht erfüllt, aber wir werden schauen, wir werden staunen, wenn sich das erfüllen wird. Und dann wissen wir, jetzt ist die Zeit wirklich ganz nahe. Jetzt ist es wirklich ganz nahe. Aber wie gesagt, die Vorbedingung ist, die Vollzahl der Heiden muss zum erst Heil gelangen kommen. Und das bedeutet nicht, dass alle Menschen gläubig werden, aber zumindest alle, die in Gottes Ratschluss berufen sind, so wie Paulus in Römer 8, 28 sagt. Es ist ein Geheimnis. Sind wir berufen? Sind wir gläubig geworden und haben Gott gefunden oder hat Gott uns gefunden und sind wir deshalb gläubig geworden? Ja? Ganz interessante Frage. Hat Gott unser Leben so geführt, dass wir ihn deshalb gefunden haben? Ich sage ja. Gott hat uns zuerst gefunden, bevor wir ihn gefunden haben. So, aber jetzt noch zu einem zweiten. Und das betrifft den Tempel. Der Text geht ja davon aus, dass der Tempel, der 70 nach Christus abgerissen wurde, eines Tages wieder stehen wird. Ich gehe noch einmal zurück zu Daniel 9, 27. Dort heißt es im zweiten Abschnitt von diesem Vers, und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild der Verwüstung, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Im Heiligtum. Wir haben da vorher gerade auch in diesem Abschnitt in Hesekiel gelesen, mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Nun, dieses Heiligtum hat wieder es mit der Schechina zu tun, wieder etwas mit dem Tempel zu tun. Es wird eines Tages wieder einen Tempel geben in Jerusalem. Das ist ganz klar hier, geht ganz klar aus diesem Text hervor. Und wir wissen, das haben wir ja schon gesagt, dass orthodoxe Juden längst davon träumen, dass es eines Tages auf dem Tempelplatz wieder einen Tempel geben wird. Die Israelis haben ja seit 1967 den Tempelplatz eigentlich wieder in ihrer Hand. Und es sollen ja auch schon fertige Pläne dafür sein. Nur jetzt steht noch immer diese Al-Aqsa-Moschee darauf. Der Felsen, Dom, ja, 638 nach Christus erbaut, er steht noch drauf und die Israelis, und das muss man ihnen hoch anerkennen, sie haben es bis jetzt nicht gewagt oder haben es absichtlich nicht getan, sie hätten es im Fünf-Tage-Krieg tun können, sie hätten die Moschee niedermachen können, sie haben es nicht getan.
Die Moschee steht nicht genau auf dem Tempel.
Ja, okay, da wollen wir uns jetzt, über die genauen geometrischen Aber jedenfalls dort wird wieder ein Tempel sein. Es gibt ja viele Dinge, die dort herum interessant sind. Sie haben zum Beispiel ja dieses Tor zugemauert, wo der Messias durchkommen soll. Und vor dem Tor haben sie einen Friedhof gemacht, weil sie sagen, über den Friedhof wird der Messias nicht kommen können. Da gibt's so diese, ich sage manchmal, das sind so interessante Geschichten, aber nicht wirklich biblisch fundiert. Und deshalb lassen wir das lieber weg. Aber es wird einmal also diese Zeit kommen. Und was noch schöner ist, es wird eine Zeit kommen, wo die Heidenchristen, also wo wir mit den gläubigen Juden zusammen Feste feiern werden. Wir werden einmal Feste mit ihnen feiern. Zacharia, so werden viele Völker, Heiden in Scharen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr. Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Ja? Wo? In Jerusalem. Jerusalem wird ein Zentrum sein, wo wir uns versammeln werden. Es heißt sogar in Kapitel 14, Vers 16, Zacharia 14, Vers 16, dass wir gemeinsam mit den christusgläubigen Juden das Laubhüttenfest feiern werden. Ja, so steht in Zacharia Kapitel 14, Vers 16. Wir werden mit ihnen das Laubhüttenfest feiern. Aber das ist nur, ja, und das wird aber so lange dauern, bis noch etwas Gewaltiges eintritt. Und das ist hier wieder aus Daniel herauszulesen, denn es heißt ja, diese 7. Woche wird unterbrochen. In der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. So, wer ist dieser er? Das wird auf jeden Fall eine Person, das wird jemand sein, der sich ganz offen gegen diesen Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, stellt und den mit allen Mitteln verhindern will. Ja, dieser R. Antichrist ist der Ausdruck, den wir in der Bibel mehr als finden. Näheres wird uns eigentlich über diese Person hier nicht gesagt, aber es ist jedenfalls er, der alles dran setzt, um das zu verhindern. Dieses R näher zu bestimmen, müssten wir wirklich das ganze Buch Daniel durchmachen. Und ich hoffe, dass man dieses Seminar mit Daniel, dass ich das nochmal mit euch wieder machen kann. Wir werden mit Markus reden. Vielleicht können wir es irgendwann im Herbst oder wann ansetzen. Denn dort wird uns dieser R ganz genau beschrieben, was er gemacht hat. Aber ich denke, dass Daniel hier ein ganz bestimmtes Bild vor sich hatte, wer das sein könnte oder wie der sein könnte, dieser R. Die Bibel nennt ihn ja einen Fürsten. Nun, Fürsten, wir können annehmen, dass es wahrscheinlich ein Präsident oder ein Diktator oder ein Mann eines autoritären Staates sein könnte, der sich erheben wird und sozusagen die Weltherrschaft an sich reißen wird und sich über alles setzen wird, was es gegeben hat. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher auch von diesem R. Er nennt ihn auch nicht bei Namen, er sagt nur, er ist der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Also selbst Paulus spricht von einem Tempel, der noch einmal kommen wird. Und dieser R wird sich in diesen Tempel setzen und dort ein Gräuelbild errichten. Nun, auch das denke ich, damit hat Daniel etwas gemeint oder hat Daniel etwas gesehen, was ihm aus seiner Zeit im Exil in Babylon sehr bekannt war. Ein kleiner Ausflug dort hinein. Babylon war ja zu der Zeit Nebukadnezar ein sehr multiethnisches, multikulturelles, aber auch multireligiöses Land, Volk, Staat. Es hat viele verschiedene Völker gegeben innerhalb dieses babylonischen Reiches und jedes dieser Völker hatten so ihre eigenen Götter oder Götzen. Und es ist bekannt, dass es auch dort, also es ist nichts Neues, zwischen den verschiedenen religiösen Gruppierungen ständig zu Reibereien gekommen ist, zu kriegerischen Auseinandersetzungen, also etwas, was sehr gefährlich für die Einheit des babylonischen Staates war. Und Nebukadnezar war ein sehr weiser, menschlich weiser Mann, der gesagt hat, dem muss ich ein Ende setzen, diesen religiösen unterschiedlichen Konflikten, die ich in meinem Staat habe. Also mache ich Folgendes. Und das wird uns ja im Buch Daniel in Kapitel 5 beschrieben, ganz am Anfang beschrieben, ich glaube Kapitel 5 ist es, wo er eine Statue aufstellen lässt, Nebukadnezar, und befiehlt, dass alle Bewohner sich vor dieser Statue niederknien müssen, diese Statue anbeten müssen und sagen müssen, das ist unser Gott. Er sagt nicht, dass er dieser Gott ist. Also so vermessen war er nicht, dass er gesagt hat, ich bin diese Person, sondern er sagt, das ist euer Gott. Und mit einem ganz bestimmten Hintergrund. Denn er hat sich gesagt, ich lasse jetzt eine Figur aufstellen und die muss jeder anbeten. Für sich selbst kann jeder in diese Figur einen Gott hineininterpretieren, den er möchte. Nur darf er erst nicht sagen, wer es ist, sondern das ist der Gott. Wenn du sagst, dass dieser Gott meinetwegen Buddha ist oder ob dieser Gott Zarathustra ist oder wer auch immer, das ist dir überlassen. Nur sag es nicht. Du musst diese Figur anbeten. Ja? Ich denke, das würde ungefähr so, er hat es ja bei Todesstrafe angesetzt, es mussten alle das machen. Und, bitte? Daniel 3, ja. Es mussten alle diese Statue anbeten. Und er hat es ganz bewusst gemacht, bei Todesstrafe. Und es ist ja diese Geschichte, wo dann diese drei Freunde von Daniel selbst war nicht dabei, interessanterweise, sich dem widersetzt haben und dafür ja dann in den Feuerofen geschmissen wurden. Ja, das ist diese berühmte Geschichte. Aber ich denke, das ähnelt sehr stark unserer Zeit. Denn wir leiden ja auch. Wir haben es ja auch mit religiösen Konflikten zu tun. Alle unsere Konflikte zurzeit sind ja religiöse Konflikte. Im Moment ist es Islam gegen Christentum, Islam gegen Judentum. Also wenn man das ausschalten könnte, wenn man diese religiösen Konflikte, diese Unterschiedlichkeiten ausschalten könnte, wenn ein Politiker das schaffen würde, würde wahrscheinlich Frieden herrschen auf der ganzen Welt. Also wenn es einen Mann gibt, der sich sozusagen über alles erhebt und sagt, ich mache jetzt Schluss mit dem Ganzen, ich mache sozusagen eine Einheitsreligion, dann haben wir Frieden. Und die Richtung geht eigentlich, wenn wir das ganz genau, wenn wir die Zeit anschauen, genau in diese Richtung. Die Richtung von Synkretismus, also Einheitsreligion, ein Gott, egal ob du ein Hindu bist oder ein Moslem oder ein Jude oder ein Christ oder was du sonst an Religion hast, aber nur ein Gott. Und du darfst ihn nur Gott nennen und keinen anderen Namen dafür einsetzen. Du darfst nicht sagen, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dann bist du erledigt. Sondern du darfst nur sagen, das ist mein Gott. Für dich darfst du das in Anspruch nehmen. Merken wir, dass die Gesetze schon in solche Richtung gehen?
In Deutschland liegen diese Gesetze schon in
Schublade. Vor gar nicht langer Zeit habe ich in den Salzburger Nachrichten Folgendes gelesen. In Salzburg wird jetzt im Herbst dieses Jahres ein Universitätslehrgang angeboten mit Masterprogramm als Abschluss, 6 Semester lang, zum Thema spirituelle Theologie im interreligiösen Prozess. Man kann es also mit einem Master Degree abschließen. Es gibt sogar Stipendien dafür. Wer sich dafür interessiert, kann das machen. Voraussetzung ist, glaube ich, Matura und dann, glaube ich, irgendein Studium Theologie oder Philosophie, weiß ich nicht. Und dann heißt es sollen Ausgewählte, das ist in der Beschreibung dieses Lehrganges, es sollen ausgewählte Mystik- und Frömmigkeitstraditionen von den verschiedenen Religionen miteinander verglichen werden. Naja, das geht ja noch, ne? Das kann man ja wissenschaftlich okay machen. Aber dann wird's interessant. Darüber hinaus geht es um die Frage zu gemeinsamen religiösen Feiern und religionsverbindenden Gebeten. Also, gibt es ein Gebet, wo ein Hindu mit einem Moslem, mit einem Christen zusammen beten kann zu einem Gott um Frieden? Also ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist der Anfang. Das ist dieser Anfang von dieser Geschichte, wie es Nebukadnezar mit seiner Statue gehabt hat. Es ist nicht sehr weit von dort entfernt. In Daniel 7,25 haben wir also gelesen, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben und werden eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit lang dauern. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Plötzlich haben wir wieder diese ominöse 3,5. Ja. Genauso wie man da die Hälfte von 7 Jahre, 3,5 Jahre haben. Also irgendwo hat es mit diesen 3,5 etwas zu tun. Jetzt könnte man weitermachen. In der Offenbarung haben wir interessanterweise die gleiche Anzahl in Tagen. Kapitel 12 oder 13, da haben wir die Tage auch geschrieben, die genau mit diesen 3,5 Jahren übereinstimmen. Aber das wollen wir heute Nachmittag nicht mehr machen. Auf jeden Fall kommt es hier zu einem die Zeit nach der Zerstörung Jerusalems, das haben wir schon gehabt. So, das ist noch einmal Zusammenfassung. Dann kommt diese 70. Jahrwoche, von der wir jetzt gerade gesprochen haben. Er wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und Jesus greift ja auf diese Prophezeiung des Daniels zurück. Er spricht ja davon, wenn ihr sehen werdet, wie das Gräuelbild der Verwüstung an der heiligen Stätte steht, wovon der Prophet Daniel geredet hat. Wer das liest, der merke auf, dann wird eine große Bedrängnis sein, wie sie bisher vom Anfang der Welt an nie gewesen ist und wie sie auch nie wieder kommen wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden. Also diese Zeit wird dann noch einmal kommen. Israeliten und Christen, Gläubige, Heidenchristen zusammen werden einige Zeit in Frieden leben, aber dann wird dieser Antichrist hier ganz gewaltig eingreifen und es wird zu einem massiven Verfolgungen kommen. Da spalten sich jetzt sehr viele Ansichten und Auslegungen und da will ich nicht drauf eingehen, weil dann ist plötzlich die Rede von einem tausendjährigen Reich. Es ist die Rede von der Entrückung. Manche sagen, diese Entrückung geschieht vor diesen 3,5 Jahren. Manche sagen, die Entrückung geschieht genau in der Mitte dieser 70. Woche. Manche sagen, nein, wir müssen bis zum Ende der 70. Woche es durchstehen. Ich werde mich da heute nicht auslassen darüber. Da gibt es nämlich die unterschiedlichsten Meinungen und wir würden wahrscheinlich unter euch auch viele verschiedene Meinungen finden. Die Bibel ist nicht eindeutig. Das sage ich gleich. Die Bibel ist nicht eindeutig, dass wir nicht eindeutig sagen können, wann die Entrückung sein wird. Nur, dass sie sein wird. Denn Jesus sagt danach und dann spricht Jesus im Vers 29 von seiner Wiederkunft. Sogleich aber nach der Bedrängnis dieser Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken geraten. Jesus spricht also hier von einem kosmischen Ereignis, gigantischen Ausmaßes, wie es seit der Schöpfung der Welt nicht gegeben hat. Und es wird dann noch zu einer Schlacht kommen unter den Völkern. Auch das wird uns und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen die Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf den Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Auch wieder eine interessante Stelle, dass nämlich, wenn Jesus wiederkommt und mit diesem ganzen Spuk, so sage ich es einmal salopp, diesen Spuk dieses Antichristen ein Ende macht, dann werden seine Füße wieder auf dem Berg Moria, wieder auf dem Ölberg stehen. Wir sehen, wie unglaublich dieser Ort in der Bibel, was der für eine Rolle spielt. Warum sollte er gerade auf dem Berg, auf dem Ölberg in Jerusalem stehen und von dort aus seine Herrschaft dann antreten? Noch interessanter beschreibt es Johannes in der Offenbarung: Und ich sah den Himmel offen und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und mit Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf dem Haupt trägt er viele Kronen. Und auf ihm steht der Name geschrieben, den niemand kennt als er selbst. Und er ist mit einem Gewand bekleidet, das mit Blut getränkt ist, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Herr des Himmels, auf weißen Pferden, bekleidet mit weißem reinen Leinen. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert, um damit die Völker zu schlagen. Er wird sie mit eisernem Stab regieren und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zorns Gottes des Allmächtigen. Und auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte steht der Name geschrieben, König aller Könige und Herr aller Herren. Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger und er wird dann zu diesem Zeitpunkt seine Herrschaft antreten. Es wird das jüngste Gericht folgen und es wird heißen, jeder wird nach seinen Taten gerichtet, aber nur die, die im Buch des Lebens aufgeschrieben sind, die werden auch mit ihm zusammen dann regieren. Nicht nach den Taten, wir werden nach den Taten gerichtet. Aber nur deren Name im Buch des Lebens steht, so heißt es in der Offenbarung 21, die werden dann mit ihm reden. Und das Entscheidende sind also die Taten, und nicht die Taten, sondern die Frage, steht dein Name im Buch des Lebens? Bist du sicher? Wir dürfen sicher sein, wenn wir wirklich Gott, wenn wir Jesus angenommen haben und gesagt haben, Herr, du bist mein Herr. Und ich weiß, ich werde eines Tages, was auch kommen wird, mit dir regieren, denn du kommst wieder und du wirst die Herrschaft antreten. Und jetzt kommen wir wirklich zum allerletzten, und das ist auch noch sehr spannend. Offenbarung 21,1. Und wieder ist es Jerusalem. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereit wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Johannes verwendet hier zwei griechische Wörter. Er verwendet einmal dieses Wort Oranon. Oranon heißt der Himmel, so wie er über uns ist. Der Himmel mit den Sternen. Und das zweite ist Gen. Gen ist die Erde. Die Erde. Also wirklich die Erde, wo Pflanzen und Bäume drauf wachsen und Tiere leben. Die kommen wieder herunter vom Himmel. Was schließen wir daraus? Was können wir aus diesem Vers schließen? Ich will jetzt nichts behaupten, aber ich will nur sagen, was schließen wir daraus? Was wird mit Jerusalem, was wird sein? Wenn es heißt, dieses neue Jerusalem wird wieder herunterkommen auf Gen, auf diese Erde. Dass Jerusalem wieder hier auf Erden stehen wird und Jesus hier herrscht. Ja? Und dass diese Erde wieder das Zuhause sein wird, allerdings für alle Zeiten. Das klingt jetzt sicher sehr revolutionär. Und alle, die meinen, die sagen, na, ich glaube an den Himmel, dass wir dann irgendwo so in den Galaxien herumschweben werden. Wenn wir diese Bibelstelle hier nehmen, dann muss es etwas anderes sein. Am Tag seiner Himmelfahrt, um das auch noch irgendwo zu untermauern, am Tag seiner Himmelfahrt, als Jesus vor seinen Jüngern in den Himmel emporgenommen wurde, da standen die Jünger ja dort und starrten nach oben. Wir kennen diese Stelle. Und dann stehen plötzlich diese zwei Männer von ihnen mit weißen Gewändern. Und was sagen die zu ihm? Was steht ihr da und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel auffahren gesehen. Er wird wieder zurückkommen auf diese Erde. Er wird wieder hier auf Erden sein. Wohin wird er kommen? Nach Jerusalem, haben wir gerade gelesen. Er wird mit seinen Füßen am Ölberg stehen. Und Jerusalem, dieses neue Jerusalem, wird das Zentrum, der Mittelpunkt dieser Erde sein. Und ich denke, irgendwo macht es eine ganz gewaltige Logik. Denn Gott, der die Erde geschaffen hat als ein Paradies und es als ein Paradies gedacht hatte für uns Menschen und das durch den Sündenfall zerstört wurde, kaputt gemacht wurde und durch uns Menschen immer mehr kaputt gemacht wird bis heute. Gott wird eines Tages aus dem wieder seine ursprüngliche Schöpfung machen. Er wird etwas Neues machen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und ich hörte eine mächtige Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe die Stätte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Können wir uns das vorstellen, wie wunderbar das sein wird? Jesus mitten unter uns, ja, mit Jesus durch die Parks und durch die Gärten spazieren zu gehen, mit ihm zu feiern und Brot zu brechen, das hat er versprochen. Ja, vergesst nicht, der hat es versprochen. Er hat versprochen, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken werde, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde im Reich Gottes. Es wird ein Essen und Trinken geben. Wir werden also nicht so nebulos herumschwirren, sondern wir werden trinken. Sie werden sein Volk sein. Wer? Das gläubige jüdische Volk und wir. Aber wir werden so eingepfropft sein in dieses Volk. Die Ilse hat es heute schon einmal erwähnt, ganz am Anfang. Also ich muss ehrlich sagen, ich liebe diesen Gedanken. Ob er hundertprozentig stimmt, ich will es nicht, ich will mich nicht verbürgen dafür. Aber ich liebe diesen Gedanken, weil ich einfach diese Erde liebe. Es ist schön, die Schöpfung ist schön. Und ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn Gott uns so irgendwo Lichtjahre entfernt irgendwo hinbeamen würde und wir dort sein würden. Ja? Ja? Die Erde wird eine Reformation erfahren. Es wird keine Unwetter mehr geben, kein Hagel, keine Frost, keine Schnecken wird es mehr geben. Ich liebe einfach diese Erde, ich liebe die Schöpfung, ich liebe meinen Garten, ich liebe die Blumen und das Gemüse und ich liebe das Meer. Das heißt zwar, das Meer wird es nicht mehr geben, aber ich hoffe, es wird ein gläsernes Meer geben. Das heißt, es wird wunderschön blaues, azurblaues Meer wird es geben. Und ich würde das alles sehr vermissen, wenn es das nicht gäbe. Das Einzige, bitte? Ja, die goldenen Straßen, ja. Möchtest nicht drauf auf goldene Straßen? Das passt nicht. Du, das lassen wir uns überraschen, wie schön das ist. Du, besser goldene Straßen als schwarze Asphaltstraßen. Das Einzige, was ich nicht mag, sind Tränen bei einem offenen Grab eines geliebten Menschen. Oder die Schmerzen von einem schwerkranken Menschen. Oder das Leid von Menschen auf der Flucht vor Terror und Krieg. Und stellen wir uns vor, wie es sein wird, wenn es keine Bedrängnisse mehr geben wird. Wenn es nicht mehr diese Telefonanrufe gibt unter Tränen, wo jemand sagt, unsere kleine Tochter ist soeben heute Nacht gestorben. Oder die Ärzte haben meinem Mann heute die Diagnose gestellt, er hat Krebs und er hat nur wenige Monate mehr zu leben. Nichts mehr davon. Gott sagt, er wird wegwischen alle Tränen, alles Leid, alle Schmerzen. Diese neue Erde wird dann erfüllt sein von Freude, Schönheit, Kraft und Gesundheit. Ewige Gesundheit. Ja, Damit kommen wir zum Schluss. Ich möchte euch zum Schluss noch ein paar Bibelstellen geben, die eigentlich diese Verheißung, die ich so großartig finde, die möchte ich euch einfach noch zeigen. Psalm 37, Vers 9, da heißt es, die aber des Herrn harren, die werden das Land erben. Und in Vers 11, aber die Demütigen werden das Land erben und ihre Freude haben am großen Frieden. Vers 29, die Gerechten werden das Land ererben und darin wohnen, immer da. Und Jesus, und das ist das Letzte, sagt in Matthäus 5, 5, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das Erdreich besitzen. Ja, damit haben wir einen gewaltigen Bogen heute geschafft. Wenn ihr überlegt, wir haben im ersten Buch Mose angefangen mit Abraham und wir sind jetzt am Ende der Bibel in der Offenbarung gelandet. Wir haben also wirklich den ganz gesamten Regenbogen der Bibel betrachtet und ich hoffe, ihr seid nicht überfordert. Ich hoffe, ihr habt das was mitgenommen daraus und ich wünsche euch einfach, dass wir erstens einmal mit Zuversicht in die Zukunft gehen, weil wir wissen, Gott ist Herr der Geschichte, aber dass wir auch mit einem neuen Blick, mit einer neuen Sichtweise für sein erwähltes Volk hineingehen. Immer dann, wenn in der Öffentlichkeit doch sehr negativ über Israel geredet wird. Und ich sage noch einmal dazu, Israel oder die Regierung Israels macht sicher nicht alles richtig. Man könnte vieles kritisieren an ihrer Politik, aber eines muss man ihnen lassen. Das Land, das sie besitzen, gehört ihnen. Und das kann ihnen niemand streitig machen, weil es ihnen von Gott, dem Schöpfer, dem alles gehört, gegeben und verheißen wurde. Und niemand kann es ihnen aus der Hand reißen. Und das sollten wir als gläubige Christen eigentlich dort, wo wir können, unterstützen und fördern, wo wir nur können. Amen.